Merci vielmals, Sarah, für das Lesen vom Predigttext. Die Geschichte kennt ihr sicher alle. Der Gelähmte, der zum Dach einkommt. Ja, so, als ich das wieder mal gelesen habe, beim Vorbereiten, sind mir sofort so Bilder aus der Sonntagsschule in den Sinn gekommen. So vier starke Männer, die so einen Tragen auf den Schultern haben und darauf liegt ein Mann, der aber immer noch lächelt. Oder das Loch im Dach, das sie dann so mit den Seilen oben mega fest müssen haben und unter buttelt irgendwo der Gelähmte in so einem Mätteli innen. Aber das Bild, das mir am meisten ist geblieben, ist, dass der Mann am Schluss seine Matte so zusammengerollt, unter den Arm klemmt und so einen Luftgump macht. Das ist die Erinnerung, die ich habe an die Geschichte von diesen Sonntagsschulbildern. Ich möchte mich heute bei dieser Predigt auf den Gelähmten konzentrieren. Es gibt noch ganz viele andere interessante Aspekte von dieser Geschichte. Zum Beispiel die vier Freunde. Und die Frage, ist es möglich, dass man stellvertretend für jemand anderen glauben kann? Oder die Pharisäer, die sie dort waren, die nämlich so ein bisschen ausspienzeln, was Jesus genau macht, habt ihr gewusst, dass die zu einer Art Geheimdienst gehört. Es hat in Jerusalem so einen Geheimdienst gegeben. Und die Pharisäer, die dort dabei waren, und er hat gesagt, du bist ein Gotteslästerer, die haben zu diesem Geheimdienst gehört. Das wäre auch sehr spannend. Wenn ich aber alles, was ich interessant finde und herausgefunden habe, jetzt beim Vorbereiten würde sagen, dann wären wir morgen noch da. Darum konzentriere ich mich auf den Gelähmten. Und vielleicht denkt ihr jetzt, warum ausgerechnet auf den Gelähmten? Ist es nicht einfach so eine Heilungsgeschichte, oder? Er kommt zu Jesus und Jesus heilt ihn und er ist gesund. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen überraschen. Ich war selber sehr überrascht, wie viel in diesem Gelähmten insteckt. Ich weiss nicht, ob es euch ist aufgefallen ist, aber der redet in dieser ganzen Geschichte kein einziges Wort. Und darum ist es noch fast spannender, wie viel das man dann rausholen kann aus einem Mann, der eigentlich nicht einmal etwas sagt. Es ist also sozusagen ein stummer Gelähmter sogar. Wenn wir die Geschichte lesen, haben wir gleichzeitig wie eine Art Erwartung. Wenn wir hören, da kommt der Gelähmte vor Jesus, was ist das Erste, was wir erwarten? Dass er geheilt wird. Oder das ist auch das Bild, das ich hatte. Das ist auch das, was ich noch gewusst habe. Der Gelähmte kann auch wieder laufen am Schluss. Er kann Luftgümpfe machen. Und darum bin ich ein bisschen stutzig geworden, als ich gelesen habe, dass als Erstes steht, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Der Gelähmte wird runtergeladen durch das Dach von Jesus und Jesus sagt ihm als Erstes, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und er sagt, er fragt ihn nicht, was machst du da oder was willst du? Er sagt ihm nicht, hallo. Er tut ihn auch nicht als Erstes heilen von seiner Krankheit. Er sagt als Erstes, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und für das wir merken, welche Kraft in diesem einen Satz entsteht, müssen wir ein bisschen genauer anschauen, was das für einen Gelähmten hat bedeutet, in dieser Zeit zu leben. Denn was war das für einen Gelähmten gewesen? Ich möchte probieren, euch ein Bild zu malen davon, von dieser Situation eines Gelähmten. Wir wissen nicht, wie fest das der Mann gelähmt war, ob er nur die Beine nicht können bewegen oder ob er den ganzen Körper nicht bewegt. Aber wenn wir so lesen, dass es vier Männer hat gebraucht und dass er nur ist gelegen die ganze Zeit, kann ich mir vorstellen, dass er wahrscheinlich alles nicht hat können bewegen, vom Hals an abwärts gelähmt. Wir nennen das heute einen Tetraplegiker. Jemand, der eigentlich nur noch den Kopf vielleicht kann bewegen und kann reden vielleicht, aber sonst nichts. Und schon in unserer Zeit heisst ja das ein riesiger Unterschied von unserem Alltag, wenn jemand seinen Körper nicht bewegen kann. Der kann nicht selber essen, der kann sich nicht selber waschen, der kann nichts selber, oder? Er ist 100% auf Hilfe angewiesen. Und jetzt gehen wir noch 2000 Jahre zurück, das war dann noch mal ein bisschen anders gewesen. Der erste Unterschied zum Beispiel ist, dass es dann kein funktionierendes so Sozialhilfesystem hat gegeben. Es hat keine Versicherung gegeben, es hat keine IV gegeben. Das heisst, der Gelähmte war zu 100% abhängig von der freiwilligen Hilfe seiner Mitmenschen. Und natürlich sind die Juden dann schon dazu aufgerufen worden, aber gleich ist alles auf Freiwilligkeit basiert. Sowohl seine körperliche Pflege, aber auch finanziell, dass der Mann überhaupt leben konnte. Für das war er abhängig von seinen Mitmenschen. Und ich denke, wenn ich mir vorstelle, so fest abhängig zu sein von jemandem und so viele Sachen nicht zu können, die andere können, dass das zu einem Gefühl führt, nämlich das Gefühl, dass man es selber nicht schafft, so Unvermögen. Ich selber schaffe es einfach nicht. Ich glaube, das ist ein grosser Aspekt, der in diesem Mann innen war, das Gefühl, ich schaffe es selber nicht. Das Gefühl vom Unvermögen. Wir haben hier schöne Flipchart, das hat einen Kopf drauf, sagen wir jetzt einfach mal, das sei gelähmt. Was aber gerade mit dem Unvermögen kommt, ist doch das Gefühl von Wertlosigkeit. Wenn ich etwas nicht kann, und ich sehe bei anderen, die können das, kommt man doch sehr schnell so in den Gedankenkreis rein, ich will eigentlich auch sein wie der, und wenn ich das nicht kann, habe ich dann überhaupt einen Wert? Und bei jemandem, der so fest von anderen abhängig ist, wie eine Person, die zu 100% gelähmt ist und für alles Hilfe braucht, muss das doch noch viel eine grössere Herausforderung sein, als das für uns ist. Das Gefühl, wertlos zu sein. Zusätzlich zu dem kommt eine jüdische Vorstellung, die es dann gegeben hat. Zur Zeit von Jesus haben die Menschen geglaubt, also die Juden haben geglaubt, dass Krankheit eine direkte Folge von Sünde ist. Und besonders bei Behinderungen, also zum Beispiel bei Blindheit oder Taubheit oder eben beim Gelähmtsein, haben sie das Gefühl gehabt, oder sie haben wirklich geglaubt, das kommt davon, weil entweder die Person selber oder seine Eltern etwas ganz Schlimmes haben gemacht, eine schwere Sünde. Zum Beispiel sexuelle Unreinheit oder etwas in diese Richtung. Das heisst, die Menschen im Umfeld von diesem gelähmten Mann haben ihn angeschaut und gesehen, entweder er oder seine Eltern haben eine schwere Sünde begangen. Und der Mann hat die ganze Zeit mit dem müssen leben. Und ich denke, der Mann hat das auch selber geglaubt. Weil das ist nicht eigentlich so etwas, was man ein bisschen gesehen hat. Das war dann sehr verankert im Denken. Das heisst, der Mann hat von sich selber gedacht, entweder habe ich oder meine Eltern etwas mega Schlimmes gemacht und ich werde für das bestraft. Und gleichzeitig haben alle Leute ihn auch so angeschaut. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass das, was ich in meinem Leben schon schlecht gemacht habe, mir wirklich an den Körper geschrieben wäre, und ihr alle das einfach würdet sehen, dann würde ich am liebsten hier im Boden versinken. Nämlich, warum? Aus Scham. Ich denke, der Mann hat auf jeden Fall zu kämpfen gehabt mit Scham. Aus dem jüdischen Denken von dieser Zeit. Und weil er hat daran geglaubt, dass seine Krankheit eine Folge von einer Sünde ist, hat er sich sicher Gott auch nicht nachgefühlt, sondern ich kann mir vorstellen, dass er Angst hatte, dass Gott ihn bestraft. Er hat Angst gehabt, vor Gott nicht genug zu sein. Ist Gott zornig mit mir? Zu dieser Angst, dass Gott nicht nach ist oder dass Gott ihn bestraft, ist sicher auch die Angst vor seiner Zukunft gekommen, oder? Was passiert mit mir? Was, wenn es keine freiwilligen Helfer mehr gibt, die sich um mich kümmern? Das letzte Gefühl, das ich noch darauf eingehen möchte, ich mir gut vorstellen kann, dass es den Mann hat betroffen hat, ist Einsamkeit. Der Mann, der zu 100% von anderen abhängig war, konnte nicht einfach herkommen, wo er wollte. Er konnte keine Gäste zu sich einladen, er hatte keine Arbeitskollegen, die er nach der Arbeit mit ihnen noch irgendwo konnte, etwas trinken oder mit ihnen noch etwas schwätzen. Er war eigentlich immer nur dann in Gesellschaft, wenn Leute zu ihm kamen. Und dazu kann ich mir gut vorstellen, dass auch noch ein Hygieneproblem kam. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass der Mann ja kein fließendes Wasser hatte. Und vielleicht hat er auch seine Verdauung nicht kontrollieren. Es kann gut sein, wenn er ganz körpergelähmt ist, oder? Und das Wasser zu holen aus den Brunnen und in eigenen Haushalt zu schleppen, war für eine Familie ja schon sehr viel Aufwand für die eigene Familie, oder? Ich weiss nicht, wie viele Leute das freiwillig auf sich genommen haben, für einen Fremden oder für einen Gelähmten noch zusätzlich auf sich zu nehmen. Darum kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Mann vielleicht auch ein bisschen gestunken hat. Und ich denke schon, dass der Mann von diesen Leuten in der Gesellschaft ist gemieden worden. Und darum sicher Einsamkeit bei ihm eine grosse Rolle auch hat gespielt. Einsamkeit aber nicht nur von den Menschen, sondern auch Verlassen von Gott. Das haben wir vorhin schon gesehen, oder? Dass er das Gefühl hatte, ich bin immer noch krank, weil meine Sünde mich trennt von Gott. Er hat auch nicht so in Tempo können. Und das war dann etwas sehr Wichtiges gewesen. Heute, durch Jesus, können wir immer und überall zu Gott in Beziehung treten oder ihm begegnen. Aber in dieser Zeit war der Ort der Begegnung der Tempo gewesen. Und er konnte nicht einfach so in Tempo gehen, um Gott zu begegnen. Er war darauf angewiesen, dass andere das mit ihm machen. Er konnte an religiösen Ritualen und Bräuchen nicht einfach so teilnehmen. Und darum kann ich mir gut vorstellen, dass er sich auch getrennt von Gott hat gefühlt und einsam auch in dieser Hinsicht. Wenn wir jetzt zusammenfassend noch einmal schauen, haben wir hier einen Mann, der das Gefühl hat, er längt nicht. Der sich wertlos fühlt, weil er Sachen nicht alleine schafft. Der sich schämt. Der Angst hat vor der Zukunft und Angst vor Gott zu kommen, weil er Angst hat, dass Gott zornig ist. Und der zutiefst einsam ist. Was das für einen Mut hat gebraucht, überhaupt für diesen Mann in die grosse Menschenmenge hineinzugehen und dort vor Jesus zu kommen, können wir uns auch fast nicht vorstellen. Und jetzt kommt er vor Jesus und Jesus sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er redet ihn an mit mein Sohn. Wenn wir jetzt den Hintergrund kennen von diesem Mann, berührt es mich mega fest, dass Jesus ihn anredet mit «mein Sohn». Weil was macht er mit dem? Er sagt ihm mit dem, du gehörst hier zur Familie, du gehörst dazu. Du bist hier willkommen, du bist genug, so wie du bist. Bist du in unserer Gemeinschaft innen herzlich aufgenommen. Das heisst, er redet doch genau in die Einsamkeit hinein. Und er redet genau in das Unvermögen hinein. Du musst nicht mehr als das. Du bist hier in dieser Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern aufgenommen. Dass Jesus einfach mit dieser Anrede ihn so trifft, das berührt mich, weil es mir zeigt, dass Jesus nicht anschaut, was der Mensch ist oder was der Mensch bringt, sondern was der Mensch braucht. Jesus sieht genau ins Herz von dem Mann hinein und sieht, was der Mann braucht. Und er sagt ihm genau das zu. Er zeigt so viel Einfühlungsvermögen. Und er ist so barmherzig mit der Schwäche von dem Mann. Und dann sagt er weiter, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist nicht irgendwie in Zukunft formuliert, das passiert dann irgendwann, sondern das passiert jetzt. Jetzt sind dir deine Sünden vergeben. Und mit dem trifft Jesus eigentlich genau die anderen Punkte. Du musst nicht Angst haben, dass Gott zornig ist, weil deine Sünden sind dir vergeben. du musst dich nicht mehr schämen, weil alle anderen Leute denken, du hast irgendeinen Fehler gemacht oder dir angesehen, was du alles schon hast gesündigt hast, weil es wird dir weggenommen. Du wirst rein gemacht. Du überkommst Wert mit dem. Und so tut Jesus in einem einzigen Satz, spricht Jesus alle schwierigen Punkte von diesem Mann an. Und das fasziniert mich unheimlich. Der Mann bittet ja nicht einmal um etwas. Und vielleicht ist das für uns ein bisschen, vielleicht finden wir es fast ein bisschen unfair. Ich weiss nicht, wie dir es damit geht, dass der Mann zu Jesus kommt und nicht einmal Buße tut. Oder er bittet nicht um Vergebung. Und Jesus sagt ihm, deine Sünde ist dir vergeben. Und in unserem Verständnis haben wir immer das Gefühl, man muss doch zuerst um Vergebung bitten, damit man eine Vergebung bekommen kann. Das ist doch sonst nicht fair. Aber ich sehe hier, dass das bei Jesus eben nicht so ist. Jesus zeigt mir in dieser Geschichte etwas anderes. Er zeigt mir, dass seine Liebe immer zuerst kommt. Der Mann bringt gar nichts, kein einziges Wort. Und Jesus spricht in all seine tiefsten Schmerzen hinein. Weil er nicht schaut, was der Mann bringt, sondern was der Mann braucht. Ich glaube, das ist für uns sehr schwierig zu verstehen, weil uns in unserem Denken das so anders ist. Man muss so funktionieren. Wir die Leute beurteilen nach dem, was wir bei ihnen sehen, was sie machen. Aber Gott ist nicht so. Er beurteilt uns nicht nach dem, was wir machen, sondern nach dem, was wir brauchen. Ich glaube auch, dass das der Sinn ist von dem Vers, der steht in Jeremia 31, Vers 3, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich zuerst geliebt. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Das war jetzt der Gelähmte. Und was ist aber der mit mir und was ist mit dir? Was sagt die Geschichte uns? Ich glaube, dass wir alle auch ein bisschen weit gelähmt sind. Eigentlich bin ich sogar sicher, dass wir das sind. Nicht körperlich, wir können alle hier reinlaufen. Aber wir haben Sachen, die uns lähmen. Ich denke, wir kennen alle diese Punkte, oder zumindest einen Teil von diesen Punkten, und wir können die Liste noch ergänzen. Wer hat nicht manchmal das Gefühl, dass die Berge zu gross sind und dass man es nicht schafft, was noch kommt? Wer hat nicht manchmal das Gefühl, die anderen seien in diesen Sachen ein bisschen besser und man sich fängt an zu vergleichen? Wer schämt sich nicht manchmal für etwas, was er gemacht hat oder hat gedacht? Wer hat nicht Angst vor dem, was in Zukunft kommen kann, vor dem Ungewissen? Wer fühlt sich nicht manchmal einsam von den Leuten verlassen oder sogar entfernt von Gott? Ich denke, das sind alles Sachen, die uns auch lähmen, weil sie uns nicht Freiheit geben. Sie lähmen uns in unseren Gedanken, sie lähmen unsere Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Sie haben einen Einfluss auf unser Alltagsleben, auf unser Denken. Vielleicht hast du in deinem Leben jetzt auch irgendeine Lähmung entdeckt. Irgendetwas, wo du merkst, ich bin dort nicht ganz frei. Und ich möchte dir wirklich Mut machen, damit einfach vor Gott zu kommen. Weil das ist das Einzige, was der Mann hat gemacht. Er ist echt vor Jesus gekommen. Ohne etwas anderes, ohne ein Wort, ohne eine Handlung. Vor Jesus kommen, weil Jesus genau hat gesehen, was er braucht. Und so ist Gott. Er sieht, was du brauchst. Und er will dir das geben. Weil er dich schon immer hat geliebt und dein Innerste kennt. Ich selber habe in den letzten paar Wochen gemerkt, dass ich mit etwas sehr fest zu kämpfen hatte, wo ich schon lange nicht mehr damit zu kämpfen hatte. Nämlich mit dem Gedanken, nicht genug gut zu sein. Ich habe mich plötzlich wieder so angefangen zu vergleichen mit anderen. Und irgendwie das Gefühl gehabt, ich länge doch nicht. Und ich habe gemerkt, dass das sofort einen Einfluss hat auf mein ganzes Leben. Es hat einen Einfluss, wie ich bete. Es hat einen Einfluss darauf, wie ich mit anderen Leuten umgehe. Es hat einen Einfluss darauf, wie ich von mir selber denke und wie ich auftrete. Das ist so etwas, wo ich gemerkt habe, ich werde sofort gelähmt in meinen Handlungen. Und habe gemerkt, das Einzige, was ich hier brauche, das Einzige, was es braucht, für sie dort rauskommen, ist, dass sie vor Jesus kommen und dass er dort reinredet. Weil Jesus sagt, also es steht im Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und Jesus sagt von sich selber auch, ich bin die Wahrheit. Jesus, der die Wahrheit ist, die Wahrheit in all die Lügen, die uns gefangen macht, will dich frei machen.